Heute haben wir ein Thema dabei, was fundamental wichtig ist für jeden Menschen auf der Welt, der irgendwie Geld verdient.
Es ist genial. Also ich finde es richtig, richtig, richtig gut.
Es ist einmal Aufwand, dann hast du das und es ist die größte Befreiung, die man sich wirklich nur vorstellen kann.
Wenn du nur ein Konto hast, ist das problematisch, weil das bedeutet, dass du jeden Monat wieder bei Null anfängst.
Wenn ich meinen Kindern eine einzige finanzielle Lesson beibringen könnte, dann wäre es garantiert, wie baut man ein Kontomodell auf?
Das multiple Kontomodell ist ein Akt der Disziplin.
Ha, dachtest du, lieber Staat, dass du mich dissen kannst mit diesem Geldbetrag? Nee, ich habe schon vorgesorgt und zahle das von meiner Risikorücklage.
Ich werde es genauso weitermachen. Sein Bankkonto vor allem zu optimieren, nicht das, was man auf dem Papier verdient.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Heute ganz explosiv. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt
Friedemann, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Heute haben wir ein Thema dabei, was fundamental wichtig ist für jeden Menschen auf der Welt, der irgendwie Geld verdient. Ob du ein Angestellter bist, ob du ein Unternehmer bist, ob du einen Minijob hast, egal was. Und zwar geht es heute ums Kontomodell. Und wir haben schon mal in der 14. Folge eine Folge über Kontomodelle gemacht und Friedemann hatte die Idee, dass wir diese Folge einmal updaten, dass wir nochmal in Erinnerung rufen, was ist ein Kontomodell, was ist das Gute an einem Kontomodell und warum sollte jeder darüber nachdenken, ein Kontomodell zu haben. Gleichzeitig werden wir am Ende noch darauf eingehen, wie sich jetzt in den letzten 2 Jahren unsere Erfahrung mit dem Kontomodell verändert hat. Zu dem Zeitpunkt von der ersten Aufnahme hatten wir das nur seit einem halben Jahr, jetzt haben wir es seit 3 Jahren und ja, also setz dich zurück, hol den Stift raus. Für mich persönlich war das einer der größten Schritte zur finanziellen Freiheit, auch wenn es ein bisschen banal klingt, aber es war für mich eine richtige Erleichterung.
Ja, auf jeden Fall bei mir auch. Ein riesiger Hebel macht das Leben so viel einfacher und ich denke, das sollte sich jeder überlegen. Also schießen wir direkt mal los. Ich würde sagen, ich fange mal ganz kurz damit an. Was ist das überhaupt? Warum braucht man das?
Vielleicht ganz kurz, bevor wir das erklären, warum sollte man, also erklär es vielleicht in einem Satz und warum genau. Sollte man, ja.
Der Punkt ist, die meisten Leute haben wahrscheinlich nur ein einziges Konto. Oder vielleicht, wenn sie besonders gut erzogen wurden, haben sie vielleicht 2 Konten, wenn die Eltern immer gesagt haben, ja, du musst auf jeden Fall was sparen. Oder meistens die Großeltern haben erzählt, ja, hab dein Hauptkonto und dann noch irgendwie ein Sparbuch oder sowas, wo du jeden Monat 100-200 Euro hinüberweist. Das ist, würde ich sagen, das reicht einfach nicht aus. Wenn ich jetzt hier mal durchzähle, was ich privat, also im Business ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn ich jetzt nur privat mal zähle, wie viele Konten ich habe, komme ich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Konten plus Depots, also 9. Und ich glaube, ich hab 2 Depots, also 10 Konten insgesamt. Und ja, das hat einen Grund. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen komplex, aber der Punkt ist halt, Geld, Verwaltung und Finanzen und vor allem die alltäglichen Finanzen, das ist was Hochpsychologisches. Und vielleicht kennt das der eine oder andere da draußen, wenn man Geld auf dem Konto hat, dann fängt man auf einmal an zu spinnen und dann kommen auf einmal die Ideen und dann glaubt man auf einmal, dass man sich viel mehr leisten kann als vorher, als man weniger Geld auf dem Konto hatte. So, aber die Frage ist ja, hat sich eigentlich dein Bedarf geändert? Und das ist in der Regel nicht der Fall. Also du hast jetzt, du lebst eigentlich ganz gut, du verdienst, weiß nicht, sagen wir mal 3.000 Euro netto im Monat als Angestellter und alles ist super easy. Und jetzt verdienst du auf einmal 4.000 Euro im Monat. Aber es ging dir ja vorher schon gut. Aber du siehst, du hast mehr Geld auf dem Konto und jetzt fängst du an zu spinnen und du bekommst Ideen und wie du dieses Geld ausgeben kannst. Und siehe da, man ist vielleicht, schaut vielleicht hier und da einfach nicht mehr so aufs Geld oder man gönnt sich irgendwas Neues, was natürlich auch fein ist und so weiter. Bloß, was das Problem dabei ist, dass das leicht außer Kontrolle geraten kann. Und was ist, wenn jetzt mal irgendwas Unvorhergesehenes kommt? Zum Beispiel, das Auto geht kaputt oder die Waschmaschine ist im Arsch und man braucht eine neue. Irgendwelche unvorhergesehenen, etwas größeren Ausgaben kommen rein. Woher nimmt man jetzt dieses Geld? Und eigentlich hätte man das Geld vielleicht beiseite legen können. Hat man vielleicht auch was ins Sparbuch überwiesen, aber da will man ja auch nicht ran, weil das haben die Großeltern vielleicht noch irgendwie subventioniert. Also dann ist man vielleicht ein bisschen in der Bredouille und obwohl man eigentlich ganz gut verdient, fragt man sich, wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Und ein weiteres Phänomen ist, dass bei vielen Leuten, egal, also ganz unabhängig davon, wie viel sie verdienen, das Konto am Ende des Monats gegen null geht. Und wenn du nur ein Konto hast, ist das problematisch, weil das bedeutet, dass du jeden Monat wieder bei null anfängst. Und ja, und das setzt sich meistens auch mit steigendem Gehalt so fort, dass man halt einfach mehr ausgibt. Und genau, ich persönlich bin fest davon überzeugt, ab einem gewissen Gehaltsniveau macht es eigentlich keine große Rolle mehr, wie viel man verdient im Vergleich zu dem, wie wohlhabend man sozusagen ist, sondern es geht vor allem darum, wie gut gehe ich mit dem Geld um. Und oftmals ist die Antwort gar nicht mal, wenn man jetzt vielleicht finanzielle Schwierigkeiten hat, dass man unbedingt mehr Geld verdienen braucht, sondern dass man einfach besser mit dem, was man verdient, umgehen lernen muss. Und genau, das ist natürlich ein breites Thema, da geht es dann auch um Fixkosten und so weiter. Aber ein Modell und ein System, was man recht einfach aufbauen kann, das dauert ein paar Wochen vielleicht oder vielleicht auch ein, zwei Monate, aber Maximum zwei Monate, würde ich sagen, wenn man es wirklich durchzieht, bis man alle Konten geöffnet hat und so weiter. Wenn man das einmal aufgesetzt hat und schlau integriert hat, dann kann man ohne viel nachzudenken im Alltag, ohne viel mentales Accounting zu betreiben, auch guten Gewissens sein Ausgabenkonto jeden Monat leer machen, aber es ist dann nur die halbe Wahrheit. Man ist nicht wirklich bei null, sondern man hat noch automatisch seine Rücklagen gebildet auf dem Rücklagenkonto oder auf dem Risikokonto. Oder ich habe schon automatisch irgendwie 10% von meinem Gehalt investiert in einen ETF-Sparplan oder in Bitcoin
oder sehr whatever. Sehr gut, das hast mich abgeholt.
Genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Konten und also das, ich sag mal so, jeder Zweck, jeder Finanzzweck bekommt bei uns ein eigenes Konto und dann rechnen wir uns einmal aus, wie viel muss darauf prozentual vom Gehalt und dann richten wir da im Grunde genommen einen Dauerauftrag ein. Das muss zeitlich mal genau abgestimmt sein, weil was du nicht möchtest, ist, dass du da regelmäßig raufgucken musst, sondern es soll echt automatisch funktionieren, egal ob das am Wochenende ist oder überwiesen wird oder unter der Woche oder am Feiertag und so weiter. Das heißt, das muss man sich einmal gut durchdenken. Genau, und dann kann man das so laufen lassen. Und wenn man sich am Anfang gute Gedanken gemacht hat, dann wird man da über die Zeit stabile Rücklagen aufbauen. Man wird ein gutes Investmentportfolio aufbauen. Man wird für den Risikofall gewappnet sein, man wird seine Fixkosten immer pünktlich bezahlt haben und man wird gleichzeitig ein Konto haben, wo genügend drauf ist, um den täglichen Bedarf zu decken und man braucht damit nicht allzu viel rechnen. Du kannst es einfach leer ballern bis zum Ende des Monats und du kannst dir sicher sein, dass alle anderen Kosten gedeckt sind, du sogar Rücklagen gebildet hast und ja, dein Spending-Konto auch sich nächsten Monat wieder füllt.
Man kann das Thema nicht mit genug Nachdruck kommunizieren.
Ja.
Ich finde das Thema, für mich persönlich hat das so viel Mindfreiheit gebracht. Und gleichzeitig habe ich es in meinem näheren Kreis gespreadet. Sehr viele waren sehr skeptisch. Bei dem Kommentar, dass ich auch ungefähr 10 Konten habe, haben sie komplett abgeschaltet.
Es gibt einen Nachteil, den kann ich auch später nochmal sagen dazu.
Es gibt eine Person, die hat in meinem Umfeld, die hat ein sehr, sehr geringes Gehalt, bei der wir es umgesetzt haben. Und es gibt eine Person in meinem Umfeld, der hat ein sehr, sehr hohes Gehalt, bei dem wir es auch umgesetzt haben. Beide erzählen mir genau die gleiche Story. Der mit dem großen Gehalt sagt, boah, jetzt merke ich, wie viel Geld ich eigentlich wirklich verdiene. Die Person mit dem geringen Gehalt sagt, Alter, ich dachte, als ich erfahren habe, wie viel ich verdiene, dass ich überhaupt nicht finanziell frei sein kann mit dem Gehalt, was ich habe, dass ich nicht für einen Urlaub sparen kann, dass ich nicht investieren kann, dass ich nicht verschiedene Sachen machen kann. Mit diesem Kontomodell ist mir alles genommen worden. Ich habe zwar nicht so viel Geld zur Verfügung, aber ich fühle mich richtig selbstbestimmt in der Verwendung meines Geldes. Und deswegen, wenn ich meinen Kindern eine einzige finanzielle Lesson beibringen könnte, und es ist nur eine, ich die Wahl habe, nur eine einzige beizubringen, dann wäre es garantiert die Lesson davon, wie baut man ein Kontomodell auf. Deswegen, Friedemann, lass uns konkret werden. Erzähl mal ganz genau, wie ist dein Kontomodell?
Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir teilen das auch hier in Privat und Business auf, weil man braucht das sowohl im Privaten als auch im Business, aber es unterscheidet sich ein bisschen. Okay. Also sagen wir mal, zwei Sachen sind nochmal wichtig als Grundvoraussetzung. Und zwar erstmal bin ich optiert für Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Zahle ich das, ja oder nein? Wenn ihr das noch tut und ihr seid selbstständig, dann stellt den Antrag und optiert da raus, weil, ja, ist einfach meine persönliche Empfehlung. Ich würde das nicht machen. Dann habt ihr mehr finanziellen Spielraum, um euch eigenständig abzusichern. Und genau, das führt dann dazu, dass auf eurer Gehaltsabrechnung wirklich nur noch die Lohnsteuer abgezogen wird. Und die zweite Thematik ist noch Krankenversicherung. Ist das gesetzlich oder privat? Das würde auch einen kleinen Unterschied hier machen bezüglich dem Kontenmodell und auch, ob es da einen, vor allem eigentlich, ob es da einen Selbstbehalt gibt. Genau, also ich erzähle mal, wie es bei mir aussieht. Mein privates multiples Kontenmodell. Ich habe ein Geldeingangskonto und das habe ich bei einer großen Hausbank, die Commerzbank heißt. Bei einer großen Commerzbank habe ich das. Genau, das habe ich bei der Commerzbank. Habe ich auch bewusst so gemacht, das sollte eine Hausbank sein, weil die sollen auch, also da möchte ich auch irgendwie langfristig Bonität aufbauen oder zumindest bekannt sein. Und genau, da schicke ich. Da kommen alle Geldeingänge rein, die ich persönlich habe, also mein Gehalt, was ich mir von meiner Firma auszahle, wenn ich mal noch irgendwie nebenbei ein Geschäft gemacht habe, dann kommt das Geld auch darauf und so weiter. Und von dort aus geht das Geld nur noch auf Konten, die auch mir gehören. Und das hat dann auch den Vorteil, dass die Bank immer nur Plus sieht und wenn ein Minus, dann ist es immer nur ja eine Bewegung zu mir selber, also eigentlich kein echtes Minus, was die da verbuchen. Und das hinterlässt bei der Bank schon mal einen guten Eindruck. Genau. Dann, da kommen alle Geldeingänge rauf und von dort verteile ich es dann prozentual, je nachdem, wie ich es dann brauche, einmal auf mein tägliches Ausgabenkonto, davon bezahle ich meine Einkäufe, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder wenn ich irgendwas online einkaufe, wenn ich irgendein Konzertticket oder sowas bezahle oder wenn ich mir neue Klamotten kaufe und sowas, das kommt alles davon runter. Von den Prozentsätzen, hast du deine Prozentsätze parat?
Ja.
Ich habe sie ehrlich gesagt hier gerade nicht dabei, aber ich meine aus dem Kopf, das sind 35%, glaube ich.
Das kann man ja auch mit sich verhandeln, ja, je nachdem, genau, wie hoch das Gehalt ist.
Das muss man auf jeden Fall mit sich selber verhandeln, je nachdem, wie hoch das Gehalt ist, je nachdem, wie viel man auch braucht und wie viel man auch, sage ich mal, wie üppig man auch gerne leben möchte. Bei mir sind es 35% von meinem Gehalt. Das reicht auf jeden Fall mehr. Es ist auf jeden Fall mehr als genug, was ich brauche. Oftmals ist da am Ende des Monats dann noch was über. Genau, das kommt erstmal darauf. Das habe ich bei der N26 Bank. Also das ist eine digitale Bank. Und dafür habe ich mich entschieden, weil digitale Banken in der Regel einfach so ein bisschen umgänglicher sind und einfacher mit den Karten und so weiter. Und die Kontoeröffnung erfolgt super schnell. Du kannst mit der N26-Kreditkarte kostenlos, meine ich, in der EU Geld abheben. Ich glaube auch weltweit irgendwie super günstig. Du kannst überall kostenlos damit bezahlen und so. Also das funktioniert alles sehr gut. Genau, deswegen habe ich mich da für ein digitales Konto entschieden. Genau, dann habe ich mein Fixkostenkonto. Darauf habe ich, also ich habe erstmal in einer Tabelle alle meine Fixkosten zusammengefasst, sowohl die, die monatlich, quartalsweise und jährlich abgebucht oder bezahlt werden. Ich versuche immer SEPA zu vermeiden, aber es geht leider nicht immer. Genau, deswegen sind da,
Lastschriftmandate.
Ein oder zwei, SEPA-Lastschriftmandate sind da vorhanden. Ich versuche es normalerweise zu vermeiden. Es lässt sich auch meistens vermeiden. Und genau, alles andere mache ich dann per Dauerauftrag. Ja, das habe ich einmal zusammengerechnet. Dann den Gesamtbetrag im Jahr zusammengenommen und den auf den Monat geteilt. Das heißt, da kommt monatlich auch mehr rauf, als im Monat abgebucht wird, weil am Ende des Jahres eine große Jahresabbuchung stattfindet. So, und diesen Betrag, das sind bei mir, das müssten irgendwie 20% sein, glaube ich. Ja, ich glaube ziemlich genau 20% sind Fixkosten, das heißt Miete, das sind Telefonkosten. Wenn man eine Autoversicherung hat, kommt das da rein. Irgendwelche Zusatzversicherungen, ADAC, Reiseversicherungen und so. Netflix, wenn man solche Abos hat, ne, auch alles rein. Genau. Das kommt dann darauf und das landet dann auf meinem Fixkostenkonto und von da wird entsprechend alles abgebucht. Das ist auch eine Digitalbank, Tomorrow Bank heißt die. würde ich, also alles, was ich jetzt hier sage, würde ich jetzt nicht alles explizit empfehlen, sondern ich benutze sie nur einfach aus dem einen oder anderen Grund. Letztendlich kann man ganz viele verschiedene Banken benutzen. Es gibt auch noch Revolut und so, habe ich letztens gehört. Das soll aber auch ganz gut sein. Und genau, Fixkosten, recht easy, wird dann einfach von dort entweder abgebucht oder halt per Dauerauftrag überwiesen. Genau, dann habe ich mein Urlaubskonto. Das ist ein Space bei N26. Das heißt, das Geld kommt erstmal auf mein Hauptkonto bei N26 und dann wird es von da nochmal per Dauerauftrag auf den Space überwiesen. Das sind bei mir 10%, meine ich, vom Gehalt. Dann sind wir schon 65, sind wir jetzt schon. Bei 65% insgesamt. Also 10% gehen auf mein Urlaubskonto und das ist einfach so eine Rücklage, wenn ich mal Bock habe, einen spontanen Kurztrip zu machen, dann scrape ich das komplett leer. Es kann dann auch mal sein, dass das nicht komplett reicht und ich dann noch was von meinem Spending-Konto nehme, aber das finde ich dann auch fein, weil die Zeit, wo ich im Urlaub bin, habe ich ja sonst keine Ausgaben. Und genau, aber das ist einfach so von wegen Rücklage, dass ich, ja, wenn ich jetzt mal irgendwie ein paar Flüge buchen muss oder so, dass die Kohle auf jeden Fall da ist. Genau, das ist so ein Space. Risikokonto habe ich noch. Das ist wichtig, dass das ein separates Konto ist, weil da will man im Idealfall, also man sollte schon den Zugang dazu haben, aber man möchte es nicht so oft sehen, was da drauf ist. Und es ist auch wichtig, dass man ja, das vielleicht auch nicht unbedingt als Kreditkarte im Portemonnaie mit sich rumträgt, sondern das ist echt sowas, wo man vielleicht so ein bisschen buddeln muss danach, weil dann hat man auch die Chance, dass das, also dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das vielleicht sogar so ein bisschen so vergisst und es fällt einem dann erst wieder ein, dass man das hat, wenn ja irgendein Risikofall passiert ist und dann fällt einem auf, oh geil, zum Glück habe ich da diese Risikorücklage. Und
wenn ich geblitzt werde, greife ich auf meine Risikorücklage zurück
und
denke mir, ha, dachtest du, lieber Staat, dass du mich dissen kannst mit diesem Geldbetrag? Nee, ich habe schon vorgesorgt und zahle das von meiner Risikorücklage.
Yes, ja genau, sowas geht damit sehr gut. 5% sind das bei mir. Und, also wie gesagt, die Prozentsätze
total individuell,
muss sich jeder selber überlegen. Dann habe ich ein Steuerrücklagenkonto für die Einkommenssteuer. Und wenn man mal Gewerbesteuer zahlen muss, privat, aber das passiert ja ungefähr nie. Genau, das habe ich, weil ich hier und da immer mal so ein paar Nebengeschäfte mache. Und manchmal passiert es dann, dass ich tatsächlich Einkommenssteuer darauf zahlen muss. Aber das ist so wenig, genau, das heißt, Ich rechne mir das dann auch in meinem Rechner aus, da packe ich oben den Nettobetrag ein, vielleicht habe ich jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwie 3000 Euro in Rechnung gestellt und dann spuckt mir der Rechner eben aus, davon muss ich dann, weiß nicht, vielleicht 1000 Euro auf das Einkommenssteuerrücklagenkonto überweisen und den Rest kann ich dann entsprechend meiner anderen Prozentsätze hier noch verteilen. Genau, was man auch sagen muss hier, eigentlich hätte ich das ganz am Anfang sagen sollen, aber die Prozentsätze hier, die beziehen sich alle immer auf das Nettogehalt. Also das, was am Ende auf meinem Konto von meinem Arbeitgeber oder von meiner eigenen Firma überwiesen wird. Genau, ich will sowas nicht mit Brutto rumrechnen, das finde ich alles ein bisschen zu undurchsichtig.
Wie soll das auch gehen? Also, wenn du 10% vom Brutto nimmst, kannst du gar nicht
überweisen. Ja, stimmt auch. Genau, und dann habe ich noch ein Ding, das ist von Alex Fischer inspiriert, der Geldmagnet. Und seine Theorie ist, dass wenn du 10% von deinem Nettogehalt auf ein Konto überweist, wovon du die Zugangsdaten vernichtest und es ist zwar noch dein Konto, aber du kannst faktisch nicht drauf zugreifen, du weißt auch nicht, wie viel drauf ist, aber du das einfach so durchziehst, stumpf durchziehst, ohne Zweck, du willst dieses Geld nie benutzen, es ist auch keine Risikorücklage, es ist auch kein Investmentfonds, es ist gar nichts, es ist einfach nur Geld sozusagen verbrennen, aber eigentlich gehört es noch dir. Wenn du das machst, durch diese künstliche Verknappung und gleichzeitig, also die künstliche Verknappung des Gehalts und gleichzeitig das Wissen irgendwo in deinem Hinterkopf, dass du, solltest du auf der Straße landen, doch noch irgendwie einen Topf hast, den du anzapfen kannst, dass das dich wohl irgendwie in ein Mindset versetzt, dass du automatisch mehr Geld in dein Leben anziehst und erfolgreicher bist durch diese innere Gelassenheit und gleichzeitig so die künstliche Not, die du vielleicht mit deinem Gehalt, niedrigeren Gehalt jetzt bei dir ausgelöst hast. So, ist eine Philosophiefrage, ist bestimmt eine sinnvolle psychologische Komponente dahinter. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann lasse ich es sein. Ich habe es jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren, was hattest du gesagt, wie lange machen wir es insgesamt?
Fast drei
Jahre machen wir jetzt mit dem Kontenmodell, habe ich es einfach laufen gelassen, sowohl von meinem laufenden Gehalt und auch immer, wenn ich irgendwelche Zusatzeinkünfte hatte, habe ich immer 10% davon auf meinen Geldmagneten überwiesen. Und also wenn das Konto, wenn das Geldmagnetkonto ein Geldmagnet ist, war es auf jeden Fall erfolgreich. Ich weiß nicht, wie viel Geld da drauf ist, aber wenn ich mal so grob überschlage, ist da bestimmt ein ganz guter fünfstelliger Betrag drauf. Und es hat mir nicht geschadet. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Geld bräuchte im Alltag oder dass mir der Geldmagnet Geld wegnimmt. Deswegen, ich finde so eine grundlegende Rücklage für, wenn irgendwas passiert, ist einfach gar nicht schlecht.
Für die Philosophie, ja.
Ja, weil wenn ich mal ehrlich bin, mein Risikokonto, das ist auch oft wieder leer.
Bei mir auch.
Aber mein Geldmagnetkonto, da bin ich wirklich noch nie rangegangen und ich weiß, das mache ich, wenn Krieg ist oder wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, so dann dafür ist das, hat man dann doch nochmal Geld. Aber eigentlich ist es dafür bestimmt, dass man nie rangeht. Und genau, das finde ich, ist eigentlich eine coole Sache. Es tut vielleicht einmal weh, das aufzusetzen, aber keine Sorge, langfristig tut es nicht weh. Aber das kann man natürlich frei überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Genau, und dann habe ich hier noch meine Investments. Das waren vorher ganz viele ETFs und so. Die Ströme habe ich tatsächlich größtenteils eingestellt. Ich habe nur noch ganz, ganz wenig ETF-Sparpläne laufen. Und ich habe natürlich nichts verkauft. Ich halte die noch, aber ich fütter die jetzt nicht noch mehr weiter. Genau, und das habe ich jetzt aber zu regelmäßigen Bitcoin-Investments umgeändert. Und das sind im Monat, ich glaube auch 10%. Mhm. Ja, ziemlich sicher 10%, die ich in Bitcoin stecke.
Wer sich fragt, warum Friedemann statt in ETFs in Bitcoin investiert, sollte Folge 97 hören.
Ja.
Da reden wir in vollkommener Ausführlichkeit genau darüber.
Genau. Und auch das ist natürlich keine Empfehlung. Es ist meine persönliche Überlegung und meine Wette auch, die ich da eingehe.
Okay, ja. Also die Zusammenfassung vom Kontomodell.
Ich habe noch eins.
Ah, okay, eins hast du noch.
Eins gibt es noch, und zwar meine private Krankenversicherungs-Selbstbehaltsrücklage. Und zwar, ich zahle 1.000 Euro im Jahr Selbstbehalt. Also bis die Krankenkasse erstattet mir nichts, bis ich in einem Kalenderjahr 1.000 Euro ausgegeben habe an gesamtärztlichen Rechnungen. So, und das hat dann zur Folge, dass die monatliche Rate einfach günstiger ist, als wenn man keinen Selbstbehalt hat. Letztendlich kommt es ja aufs Gleiche hinaus, weil man kann einfach so tun, als würde man halt 83 Euro mehr im Monat zahlen. Und ob ich jetzt, wenn die Krankenkassenrate ohne Selbstbehalt 300 Euro plus 83 ist und, nee Quatsch, mit Selbstbehalt ist sie bei 300 Euro plus deine 380 Euro Selbstbehalt, die du monatlich zahlst. Oder du hast halt keinen Selbstbehalt und zahlst dafür 500 Euro, dann ist das kein so guter Deal. Genau, deswegen habe ich mir ausgedacht, überweise ich einfach jeden Monat 83 Euro auf mein Selbstbehaltkonto. Am Ende des Jahres ist das dann voll auf 1.000 Euro gekommen. Und im nächsten Jahr werden die dann halt wieder leer gemacht. Also bei mir ist es tatsächlich leider Gottes aktuell so, dass ich recht viel Arztrechnungen habe. Deswegen ist der Selbstbehalt die letzten zwei Jahre sehr schnell aufgebraucht gewesen. Das habe ich auch noch. Das finde ich, organisiert das Ganze noch ein bisschen. Wenn einem das zu nervig ist und man dann sagt, okay, ich will doch lieber die höhere Rate haben bei der privaten Krankenversicherung, kann ich das aber auch verstehen, weil es ist schon ein bisschen Verwaltungsaufwand mit Selbstbehalt im Blick behalten, dann auch gucken.
Rechnungen scannen.
Ja, Rechnungen scannen. Das ist auch so ein Ding. Generell private Krankenversicherung. Es gibt drei Sachen, wo ich sagen würde, wenn einem das Geld nicht, also wenn man nicht so sehr aufs Geld achten möchte und einem die Convenience viel wert ist, dann wäre der erste Punkt das mit dem Selbstbehalt, dass man den einfach komplett weglässt. Es ist ein bisschen Hassle, also ich spare dadurch halt schon 1.000 Euro im Jahr. Ich finde das ist dann schon angebracht, aber wenn man es komplett weglassen möchte, dann kann ich das sehr verstehen. Das zweite ist Primärarztprinzip. Boah, das habe ich gemacht und das ist auch echt nervig, weil die Krankenversicherung bei der Erstattung oftmals einfach von sich aus davon ausgeht, dass du nicht bei einem Primärarzt warst und dann erstatten sie dir nur 80% davon und dann muss man da entweder entscheiden, sind mir die 20% jetzt egal oder laufe ich da jetzt hinterher und beweise denen irgendwie, dass ich doch beim Primärarzt war. Und das kriegen die oft irgendwie falsch. Und ich habe jetzt bestimmt schon 5-mal oder 6-mal hinterher telefoniert, weil die mir irgendwie nur 80% erstattet haben. Und dann haben sie mir doch 100% erstattet, aber das ist ein bisschen nervig. Genau, deswegen, wenn man sich so einen Hassel ersparen möchte und sein Leben einfach so easy wie möglich gestalten möchte, kann ich eigentlich doch empfehlen, auch einfach Scheiß auf Selbstbehalt, Scheiß auf Primärarztprinzip, dafür halt 100 Euro mehr im Monat zahlen an Versicherungskosten, aber man hat ein ruhigeres Leben.
Ja, kann ich verstehen. Genau. Es gibt manche Krankenkassen, haben gar keinen. Ich bin bei der DBK, die haben das gar nicht. Mhm. Die erstatten einfach direkt 100%, ist aber teurer.
Ja, deswegen, ist ja teurer.
Genau. So ist das. Okay, geil. Also das war eine sehr ausführliche Ausführung. Manche Konten braucht nicht jeder, aber vielleicht einmal ganz kurz eine kurze Zusammenfassung vom Kontomodell. Du hast ein Eingangskonto, da geht dein gesamtes Gehalt drauf. Wenn du von Geld von woanders bekommst, kriegst du es auch darauf. Und dieses Hauptkonto verteilt es an verschiedene anderen Konten. Du hast dein Lifestyle-Konto, damit spendest du einfach dein Leben und das kann am Ende des Monats auf null gehen. Du hast dein Risikorücklagekonto, da gehst jeden Monat ein gewisser Prozentsatz rauf, sodass du, wenn mal was passiert, was unvorgesehen ist, dein Auto geht kaputt, die Waschmaschine geht kaputt, dann zahlst du es davon. Du hast dein Urlaubskonto, wenn du einen Urlaub machst, nimmst du das Geld von dem Urlaubskonto. Du hast dein Fixkostenkonto, Miete, Abos von Netflix, Abos von Audible,
habe, by the way, und Abo, nicht empfehle.
Abo von Amazon, all diese Fixkosten, die man im Monat hat, die werden zusammengerechnet. Der Teil von deinem Geldeingang geht auf das Fixkostenkonto, davon wird alles abgebucht. Und dann hast du noch ein Investmentkonto, wo jeden Monat was raufgeht, um das dann automatisch zu investieren. Ich glaube, das ist die
ich habe für mein Investmentkonto jetzt kein separates Konto, sondern das geht von meinem Geldeingangskonto direkt dorthin.
Direkt zu Coinbase.
Zu Coinbase oder halt.
Achso, du hast dein Depot direkt drin.
Oder ein Depot,
das ist ja auch egal.
Habe ich noch bei der Commerzbank.
Das ist auch egal. Du hast einfach dein Investmentkonto, wo dein Depot, wo das Geld reingeht und du investierst es.
Ja.
Ich glaube, das ist die Zusammenfassung, die auf jeden zutrifft. Dann hast du noch ein paar andere Konten, wie dein
Steuerrücklage,
Geldmagnet,
PKV, Selbstbehalt.
Genau. Ja. Das sind die drei, die, wenn es auf dich zutrifft, sollte man es auf jeden Fall machen. Geldmagnet trifft theoretisch auf jeden zu, das ist aber eine Philosophiefrage. Ne? Wir können es empfehlen, aber ich kann auch verstehen, dass man das erstmal lässt. Aber ich würde sagen, man sollte es von Anfang an direkt machen.
Ja, ich meine, es muss ja auch nicht viel sein, es können ja 20 Euro sein. Ja. Schadet ja nicht. Why not?
Ja.
So. Und wenn man sich mehr leisten kann, schadet auch nicht, weil letztendlich das Geld bleibt ja im eigenen Besitz. Man verliert bloß oder man erlaubt sich halt den Zugriff nicht.
Ja, genau. Ja. Und auch wenn du die Zugangsdaten nicht hast, wenn du das Geld brauchst, kommst du ja trotzdem ran. Du kannst ja bestätigen, dass du derjenige bist. Warum ist das jetzt so ein Freiheitsgefühl? Also bei mir persönlich, ich meine, Kontostruktur ist sehr ähnlich zu der von Friedemann. Es hat jetzt, glaube ich, keinen Mehrwert, da jetzt zu erklären, was ich da ein bisschen anders habe. Ein großer Vorteil davon ist, dass man sich einmal Gedanken gemacht hat und dann nie wieder um Geld Gedanken machen muss. Ich weiß, ich will investieren jeden Monat. Ich weiß, ich will im Jahr in Urlaub fahren. Ich weiß, ich möchte, es kommen unerwartete Dinge auf mich zu, so wie, dass das Auto mal kaputt geht und ich muss eine Geldmenge zahlen, die ich eigentlich gar nicht eingeplant habe. Jeder kennt das. Und entweder habe ich die Option zu sagen, ja, ich lasse es alles auf mich zukommen und jongliere das dann, wenn es auf mich zukommt. Oder ich überlege mir einmal, wie viel werde ich ungefähr brauchen, allokiere das auf meine Konten und chill einfach den Rest des Jahres, spende mein Lifestyle-Konto zu null. Mein Ziel ist es, am Ende des Monats muss mein Lifestyle-Konto bei null sein. Das ist meine Belohnung dafür, dass ich sage, hey, ich kann das zu null machen und all die anderen Sachen, die ich erreichen möchte, meine Investments, meine Rücklagen, mein Urlaub, um das ist sich alles gekümmert. Und das hat mich wahnsinnig empowert, um auch meinen Kopf von Geld wegzunehmen. Ich weiß, hey, alles ist geklärt. Und auch wenn du ein kleines Gehalt hast, gerade da, wenn du sagst, ich habe ein kleines Gehalt, aber ich möchte trotzdem Urlaub machen. Das ist mir wichtig. Ich möchte trotzdem abgesichert sein gegen kleine Probleme, die auftauchen können, weil das sind genau die mich richtig kaputt machen, wenn ich ein kleines Gehalt habe. Dann, ich möchte meine Fixkosten ausgelagert haben. Dann ist das meiner Meinung nach fast noch wichtiger als bei einem großen Gehalt, weil mit einem kleinen Gehalt musst du noch mehr haushalten. Und wenn du das dann aufgeteilt hast, kannst du mit dem, was noch übrig bleibt für dein Lifestyle-Konto, auch richtig entspannt umgehen, kannst trotzdem entspannte Urlaube machen. Und
man hat auch einfach keine Geldnöte. Geldnot entsteht meistens daraus, wenn man halt irgendwelche Verpflichtungen nicht zahlen kann. Aber wenn du auf deinem Spending-Konto schon gar nicht so viel hast, dann ist man vielleicht einfach, was das alltägliche Spending angeht, ein bisschen sparsamer. Oder man denkt sich, ich möchte da gerne eigentlich mehr haben. vielleicht möchte ich weniger an meine Miete stecken müssen und dann reduziert man halt seine Fixkosten. Oder man geht mal seine Fixkosten genau durch und man sieht, ey, brauche ich wirklich eigentlich Amazon Prime und Netflix und noch YouTube Premium und noch all diesen Shit? Und dann kündigt man davon halt einfach die Hälfte oder vielleicht auch alles und räumt da einfach mal so ein bisschen auf. Das ist so ein bisschen wie bei Peter Zwegert. Ja. Raus aus den Schulden.
Genau. Und du räumst auf und allokierst es aber zu was anderem.
Ja.
Brauche ich wirklich diese 20 Euro extra Abos oder reicht mir eigentlich nur das Disney Plus Abo oder was auch immer? Und kann ich vielleicht die 20 Euro auf mein Urlaubskonto packen?
Ja.
Und ich kann den Urlaub etwas entspannter genießen. Kann ich es vielleicht auf mein Lifestyle-Konto packen und kann das besser genießen? Und das ich kriege zwei Kritiken kriege ich immer für dieses Modell. Die erste Kritik ist, boah, ich arbeite so hart, ich möchte mich dann nicht noch irgendwie bei meinen Konten einschränken müssen und das irgendwie überlegen müssen, wie ich das mache. Und dann denke ich mir, ja, ich verstehe den Gedanken, nur das Problem ist, ich verstehe den Initialgedanken. Doch, also ich habe nur ein Konto, das ist einfach, ich gebe einfach so, fertig.
Also man sagt, ich habe den ganzen Tag schon hart gearbeitet, in meinem Feierabend möchte ich mich jetzt nicht noch um sowas kümmern müssen.
Ich möchte nicht mir selber die Handfesseln anlegen und sagen, hey, ich darf nur diesen kleinen Teil von meinem Konto spenden und den Rest gebe ich irgendwie aus für andere Sachen. Und so initial verstehe ich es schon, nur ich sag's mal so, an der einen oder anderen Ecke holt es dich so oder so ein. Und wenn du das einmal aufsetzt, es ist einmal Aufwand, dann hast du das und es ist die größte Befreiung, die man sich wirklich nur vorstellen kann. Und ich verstehe, dass es vielleicht ein bisschen eine Hürde ist zu sagen, okay, ich setze jetzt 6 oder 5 verschiedene Konten auf. Das ist schon eine Hürde, aber die muss man, es gibt die ganzen Online-Banken, können so schnell Konten eröffnen, das dauert einen Tag und dann hast du die alle eröffnet und kannst deine Daueraufträge machen. Und ich kenne niemanden, der es gemacht hat, der es bereut und zurückgegangen ist.
Ja.
Und die richtige Magic entfaltet sich, wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst. Weil normalerweise, wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst, ändert das eigentlich gar nichts. Genauso wie du am Anfang gesagt hast, du hast halt ein bisschen mehr Geld und das geht wieder zu null. Und ich kaufe halt, ich gehe halt 2x mehr feiern im Monat und merke aber nicht wirklich, dass ich die Gehaltserhöhung bekommen habe.
Mhm.
Wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung bekomme, denke ich mir, okay, welches Konto profitiert jetzt von dieser Gehaltserhöhung? Möchte ich dieses Jahr mehr Urlaub machen? Möchte ich einfach mehr spenden im Lifestyle? Möchte ich mehr investieren?
Mhm.
Kann ich mir irgendwie mehr Fixkosten anholen? Möchte ich vielleicht habe ich jetzt mal Bock wirklich auf ein geiles Auto und das packe ich auf mein Fixkostenkonto und zahle davon mein geiles Auto. Aber es ist übersichtlich. Meine Investments sind davon nicht tangiert, mein Lifestyle ist davon nicht tangiert, mein Urlaub ist davon nicht tangiert. Es ist wirklich eine aktive Entscheidung, was ich jetzt mit der Gehaltserhöhung mache.
Ja.
Ansonsten kriege ich meine Gehaltserhöhung, updatet irgendwie alles so ein bisschen, macht ein bisschen mehr Urlaub, macht ein bisschen mehr Fixkosten, ist wieder bei null und gradet seinen Lifestyle im Gleichschritt mit seinem Gehalt ab und landet dann immer wieder in dem Gefängnis. Und auch wenn du 20.000 Euro im Monat verdienst, hast du am Ende auch eine Fixkostenrechnung von 15.000 Euro, dann noch einen Urlaubskosten von 2.000 Euro und hast am Ende trotzdem nur 3.000 Euro übrig, um dein Leben zu gestalten. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie kann man vielleicht dieses Freiheitsbild mit einer Metapher erklären, und mir ist keine eingefallen. Ich versuche es jetzt mit einer, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Wenn du einkaufen gehst im Supermarkt und du hast Hunger, kannst du sagen, entweder gehe ich ohne Einkaufsliste einkaufen und ich kaufe einfach, was ich möchte und am Ende gucke ich. Das wäre die Version, du hast nur ein Konto, du gibst einfach aus, ohne genau den Überblick zu haben, was du ausgegeben hast. Dann bist du am Ende zu Hause, kannst einmal was essen, aber schon am nächsten Tag denkst du dir, okay, ich habe zwar noch ein paar Sachen hier rumliegen, aber so richtig kombinieren kann ich die nicht und ich muss wieder einkaufen gehen. Person Nummer 2 geht auch einkaufen, aber hat sich vorher kurz hingesetzt und eine Einkaufsliste geschrieben und hat gesagt, diese 5 Gerichte möchte ich diese Woche kochen und dann habe ich noch Bock, mich so ein bisschen inspirieren zu lassen und kaufe so ein paar Snacks oder so. Die geht dann im Einkaufsladen, hat so ein bisschen die Handschellen an dieser Einkaufsliste, wo sie halt so ein bisschen sagt, okay, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, das hole ich mir jetzt und hier will ich noch ein bisschen einfach, ja, den Snack kenne ich noch gar nicht, den probiere ich jetzt auch mal. Die Person kommt dann aber nach Hause und kann dann heute entscheiden, heute mache ich das Gericht, weil ich habe mir das vorher schon überlegt. Morgen mache ich das, übermorgen mache ich das und muss erst nach 5 Tagen wieder einkaufen gehen, weil sie sich vorher einmal Gedanken gemacht hat, was will ich denn wirklich haben und sich nicht hat ablenken lassen von dem Hungergefühl. Und ich glaube, dieses Hungergefühl ist in der echten Welt einfach all die Werbung, die man sieht oder all die Gemütlichkeiten, die man hat. Oh, ich habe jetzt keinen Bock, nach Hause zu gehen, ich hole mir ein Taxi. ah, ich habe jetzt, das ist eine coole Werbung von einem coolen Pulli, den möchte ich kaufen. Und man hat gar nicht genug mentale Kapazität, um sich gegen diese gesamte Werbung zu wehren. Und das führt dann dazu, dass am Ende des Monats dein Konto immer bei Null ist und du jeden Monat wieder neu überlegen musst, okay, wo ist mein Geld eigentlich hingegangen?
Und ganz am Anfang, wenn man sich das einmal überlegt, dann tut es natürlich auch weh, dass du jetzt auf deinem Konto, mit dem du täglich irgendwie konfrontiert bist, nicht mehr 3.000 Euro hin und wieder mal siehst, sondern auch wenn die dann ganz schnell abgebucht werden oder für die Miete draufgehen, sondern du siehst immer nur, weiß ich nicht, vielleicht nur noch 1.000 Euro zum Spenden monatlich und von dem anderen Kram kriegst du gar nichts mehr mit. So, das tut natürlich dann auch weh, aber man vergisst vielleicht, dass eigentlich für einen schon was getan wird.
Aber du musst nie wieder denken, ne?
Und du das spendest einfach nur. Eigentlich ist, das Ding ist, dass das multiple Kontenmodell für sich aufzubauen, ist ein Akt der Disziplin. Und weil Disziplin den Menschen schwerfällt, ist das eigentlich etwas, was der Staat schon für einen übernimmt, wenn man nicht selbstständig ist. Also wenn man ganz normal angestellt ist und dann mal auf seine Gehaltsabrechnung guckt, man bekommt ja eigentlich ein Bruttogehalt von, weiß nicht, sage ich mal 4.000 Euro. Und von diesem Bruttogehalt kommen aber auf deinem Netto an 2,4, sage ich jetzt mal, oder 2,5 oder so. Das heißt ja jetzt aber nicht, dass die andere Kohle weg ist, sondern der Staat hat für dich eigentlich schon verschiedene Konten angelegt. Es gibt einmal dein Lohnsteuerkonto, das ist sozusagen, ja, kann man sagen, vielleicht dein Investment in die Infrastruktur deines Heimatlandes. Dann gibt es einmal dein Rentenversicherungskonto, das ist, ja, wenn man will, deine Altersversorgung. Also so ist es gedacht zumindest. Mhm. Faktisch ist, bringt das nichts, aber so war es zumindest mal gut gedacht. Und dann hast du noch deine Arbeitslosenversicherung. Das ist auch, wenn du dann mal arbeitslos bist, dann hast du da auch eine Rücklage, sozusagen deine Risikorücklage.
Das ist dein krassen Krankenkassenbeitrag.
Genau, dein Krankenkassenbeitrag so ist halt auch ein Konto im Grunde genommen, wo immer ein Beitrag von dir drauf ist, wo eine Summe von dir hinüberwiesen wird. Das heißt, man hat eigentlich schon natürlicherweise dieses multiple Kontenmodell. Was wir bloß jetzt machen, ist sagen, ja, das ist eine geile Idee, bloß der Staat setzt es natürlich immer nur recht bescheiden um, also weil ich glaube, man kann es auch nicht jedem recht machen. Und aus meiner Perspektive ist das einfach noch nicht so, wie ich es haben möchte. Deswegen sage ich lieber Staat, ich sehe das ein, Lohnsteuer passt, das kann ich zahlen, aber all den anderen Kram, bitte, da möchte ich gar nichts von anlegen oder gar keine Rücklagen bilden. Also für Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und sowas, gesetzliche, das mache ich alles nicht. Ich mache das alles selber. Und habe dafür eine private Krankenversicherung. Für die Rentenversicherung baue ich meine Investments auf. Ich habe auch meine Firma. Das ist auch für mich meine Altersvorsorge. Und Arbeitslosengeld. Ehrlich gesagt, ich sehe nicht, dass ich jemals arbeitslos sein werde. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was ich jetzt bei mir unbedingt nicht auch unbedingt sehe, aber was ich verstehen kann, wäre noch so eine Versicherung für
Berufsunfähigkeit,
genau, eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Genau, das könnte sich schon lohnen, weil ganz ehrlich, was würde passieren, wenn ich auf einmal blind und taubstumm bin? Dann kann ich auch mein Business nicht mehr machen. genau, naja, aber das wäre vielleicht nochmal so eine.
Also dann kannst du eh nichts machen, dann chillst du eh nur. Du brauchst auch kein Geld.
Naja, aber von irgendwo will ich ja noch leben. Ja. Irgendwas will ich dann noch essen. Das wäre nicht schlecht. Genau. Aber man nimmt sozusagen die Verantwortung auf sich und setzt sich ja mal hin und baut das alles selber auf. Das ist natürlich viel Arbeit und es kostet einmal Überwindung und Disziplin. Und das macht normalerweise der Staat für einen, damit es halt einfach gemacht wird. Das ist eigentlich auch eine Form des Nudgings sozusagen, dass man für Leute einfach was Gutes macht, aber sie haben die Möglichkeit, daraus zu optieren.
Aber es sind nur Selbstständige und Unternehmer, die daraus
genau, kommen. Genau, nur
Selbstständige. Und Angestellte müssen da drin bleiben.
Angestellte haben da leider nicht die Möglichkeit, das frei zu verwalten.
Aber trotzdem können sie ihre eigene Kontostruktur machen.
Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, aber insofern, es macht das Leben einfach leichter. Es macht es viel, viel leichter. Und bei mir ist es tatsächlich, würde ich sagen, der größte Punkt. Also was bei mir einfach Angst auslöst und Unruhe ist, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas wurde nicht bezahlt oder irgendeine Rechnung staut sich gerade auf und das könnte dann einen negativen Schufa-Eintrag zur Folge haben, weil ich habe schon so schlimme Schufa-Stories gehört und Schufa, damit ist echt nicht zu spaßen. Und durch das Kontenmodell kann ich aber einfach ruhig schlafen. Ich bin sicher, alles wird immer bezahlt und ich kann mein Konto leer scrapen und es ist mir komplett egal. Ich kann essen gehen, wie viel ich Bock habe. Ich kann brauche nicht so aufs Geld gucken beim Klamottenkauf und sowas. Und weil ich das Geld halt einfach allokiert habe und ich weiß, ich kann mich gar nicht verausgaben mit dem, was ich da hinüberwiesen habe, weil dann ist es halt bei null. Und wenn es bei null ist, okay, dann muss ich halt gucken, wie ich zurechtkomme. Und dann faste ich halt nochmal 3 Tage am Ende des Monats. Also das passiert nicht, aber so wäre es theoretisch. Und das im Mindset, das bewegt schon mal ein bisschen was.
Alleine das Gefühl der Risikorücklage. Weil jeder kennt das Gefühl der unerwarteten Rechnung. Selbst wenn man irgendwas bei Zalando bestellt hat, man hat das Paket vielleicht gar nicht bekommen und dann kommt trotzdem der Inkassobrief mit 100 Euro extra Aufschlag. Denkt man sich, fuck, diese 100 Euro habe ich diesen Monat nicht gerechnet. Wenn du aber jeden Monat 100 Euro in deine Risikorücklage einzahlst, denkst du dir, easy, zack, Risikorücklage, her damit. Damit das Geld habe ich eh schon abgeschrieben. Stell dir mal vor, du investierst 100 Euro in deine Risikorücklage und nach einem Jahr geht dein Auto kaputt, weil dir jemand reinfährt, nee, ist dann versichert, geht dein Auto kaputt, deine Felge geht kaputt von deinem Auto und du willst die reparieren.
Ja, zu enges Parkhaus.
Genau, zu enges Parkhaus, richtig. Und dann kriegst du in Rechnung 780 Euro. Normalerweise würdest du denken, fuck, das
heute oder dieser Monat wird ein
Hungers.
Ein Hungermonat.
Ja, genau. Das Ende des Geldes kommt schneller als das Ende des Monats. Und wenn du aber eine Risikorücklage hast, denkst du dir nach einem Jahr, warte mal, da sind ja 1200 Euro drauf. Zack, easy, 780 Euro gezahlt, habe immer noch 400 Euro drauf. Wenn ich dann geblitzt werde mit meinen neuen Felgen und nochmal 50 Euro zahlen muss, denke ich mir, easy, zahle ich auch nochmal.
Ich liebe deine Beispiele. Ja.
Ich fühle sie halt, ne? ja, und das, ich kann es, was ich verstehen kann, ist ein Problem, was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere Kontostruktur wirklich von Anfang an aufgesetzt.
Ja.
Wir haben sie aufgesetzt, als wir noch ein Gehalt von 1000 Euro hatten. 1250 Euro war unser Gehalt, was wir hatten, als wir die Kontostruktur aufgesetzt haben damals. Oder nee. Nee, stimmt nicht. Hatten schon mehr, aber egal. Und
1500 Euro?
Ich weiß, das Gehalt, was wir damals ausgezahlt haben, war richtig
nicht
klein.
So viel, ja.
Ja,
also es war in Ordnung, aber jetzt auch kein Superbatzen.
Exactly. Und dann, da haben wir es eingeführt. Wenn man jetzt sagt, okay, wir verdienen jetzt 7000 Euro oder vielleicht ein bisschen weniger, wir verdienen jetzt 3000 Euro. So. Und jeden Monat kriege ich 3000 Euro auf meinem Konto und jetzt muss ich diese Kontostruktur machen. Du hast es gerade eben auch schon angesprochen. Dann verstehe ich, dass sich das wirklich wie ein Rückschritt anfühlt. Und ich möchte es hier nochmal explizit erwähnen, dass ich es verstehen kann, dass es ein Rückschritt ist.
Aber es fühlt sich so an, genau.
Ja, dass es wirklich sich so anfühlt, dass ich es wirklich verstehen kann. Aber wenn man uns nur ein bisschen Glauben schenkt, man es wirklich ausprobieren sollte, es ist persönlich der absolute Gamechanger. Und ich habe es nicht nur bei mir gesehen und bei dir gesehen. Ich sehe es bei fast allen meinen erfolgreichen Freunden. Ich sehe es bei Freunden, die richtig, richtig geringes Gehalt haben und die danach sagen, beste Entscheidung und Alter, das habe ich ja, hätte ich niemals erwartet. Also tut dir einen
Gefallen. Wenn man es nicht macht, ist es so ein bisschen, man hält sich absichtlich die Augen zu, weil man Angst vor der Wahrheit hat.
Echt. Und Leute schreiben uns auch. Wir kriegen E-Mails. Ja. Ich habe letztens, du hast eine bekommen, wir haben 2 proaktive Accounts, den einen hast du nicht. Auf dem alten habe ich eine E-Mail beantwortet von jemandem, der gesagt hat, Alter, ich habe es gerade gehört und ich finde es so geil. Ich habe es umgesetzt, ich freue mich jetzt schon auf nächsten Monat. Und du hast auch irgendeine E-Mail beantwortet von jemandem, der was nachgefragt hat, habe ich gesehen. Es funktioniert.
Ich habe jetzt noch so ein paar abschließende Tipps.
Ja, bitte.
Und zwar, ich fasse ein paar Sachen, die ich schon gesagt habe, aber ich fasse sie gerne nochmal zusammen. Und zwar, wenn man jung ist, ist es in der Regel ratsam, man sollte es zumindest in Betracht ziehen, eine private Krankenversicherung abzuschließen, wenn man jung und gesund ist, weil dann ist die Rate extrem gering und das ist die Basis dann für das gesamte Leben. Da kann man sich sehr viel Krankenversicherung sparen und sogar bessere Leistungen bekommen.
Kurzes Beispiel, ich zahle 350 Euro Krankenkassenbeitrag mit 100 Euro Selbstbehalt noch zusätzlich, wenn ich
Gesetz... Wie viel?
350.
350.
Plus 100 Euro. Ja,
ich zahle 270 inklusive meinem Selbstbehalt. Das sind 190 plus dann nochmal 380 Selbstbehalt.
Exakt. Ich habe ein bisschen mehr Leistung als du, aber der Hauptgrund, warum ich mehr zahle, ist, weil ich später angefangen habe mit der privaten. Ich habe 3 Jahre später angefangen, mir die private zu holen und zack, jetzt hast du den besseren Betrag. Und was ich nur sagen will, wenn ich gesetzlich versichert wäre, müsste ich ungefähr 890 Euro Krankenkassenbeitrag zahlen.
Punkt.
Also das ist 500 fucking Euro im Monat mehr für eine Krankenkasse, die keine die viel schlechtere Leistung hat. Der einzige Vorteil ist, dass es halt in der Rente irgendwann gedeckelt ist. Aber
come on. Genau, es ist gedeckelt, ja. Aber sind wir mal ehrlich, Inflation bis dahin wird so krass sein. Und außerdem, es wird sowohl private als auch gesetzliche wird an die Inflation angepasst und that's it, fertig. Deswegen natürlich steigen die Beiträge, aber es tut es halt bei beiden, in beiden Fällen. Okay, also der erste, private Krankenversicherung zumindest in Betracht ziehen. Das zweite ist, in Betracht ziehen, aus der Rentenversicherung Arbeitslosenversicherung raus zu optieren. Das geht, wenn man selbstständig ist, muss man einmal beim Finanzamt ein Formular ausfüllen und hinschicken. Dann hat man mehr Kontrolle über sein Geld, bekommt mehr Netto, kann das entsprechend selber verwalten. Dritter Punkt, keine SEPA-Lastschriftmandate abschließen. Selbst wenn das die einzige Option ist, zum Beispiel beim Handyvertrag oder beim Internetanschluss oder so. Wenn man einmal an den Kundensupport schreibt und nach der Möglichkeit der Überweisung fragt, dann kann man selber einen Dauerauftrag aufsetzen und hat nochmal mehr Kontrolle. Man sieht in seinem eigenen Konto die ganzen Daueraufträge, die man aufgesetzt hat und hat dann auf einen Blick die Übersicht über seine monatlichen Fixkosten.
Kannst du das ganz kurz, also was ich beim Handyvertrag ein bisschen schwierig finde, ist, wenn du im Ausland bist oder so, buchst du ja immer noch andere Pakete hinzu. Mhm. Meine Handyrechnung ist in jedem Monat anders. Wie gehst du damit um?
Wenn du sowas hast, dann kriegst du halt monatlich eine Rechnung, dann musst du die halt angepasst überweisen. Ja, das ist schon ein Hassle.
Wenn es aber gleich bleibt, dann auf jeden Fall.
Da könnte man schon eine Ausnahme machen. Aber ich bin echt riesiger Fan einfach von Überweisen oder Cash und jetzt kein Lastschriftmandat. Weil das ist das, was man vergessen kann und was dann so out of nowhere kommt und diese innere finanzielle Unsicherheit auslöst. Genau, das und einen anderen Punkt hatte ich gerade noch, den habe ich gerade vergessen. Fällt mir gerade nicht ein. Und zwar Fixkosten war das, glaube ich. Fixkosten. Naja, okay. Fällt mir gerade leider nicht ein, wenn er mir später nochmal einfällt.
Vielleicht kannst du drüber nachdenken, ich sage eine Sache noch.
Genau, dann sage ich es nochmal.
Friedemann hat betont, dass er für sein Geldeingangskonto eine Filialbank benutzt. Und das ist insofern wichtig, weil in der Filialbank hat man, wenn man Glück hat, noch einen Ansprechpartner. Und fast alle anderen Banken haben keine Ansprechpartner mehr. Das heißt, wenn du ein Problem hast oder einen Kredit brauchst, fragst du irgendjemanden, der dich nicht kennt. Jetzt aber bei unserem Geldeingangskonto, was wir bei einer Hausbank haben oder bei der Commerzbank mit einer Filiale, kennen wir die Abteilungsleiterin von der Filiale und die kennt uns und die betreut unsere Konten. Wenn wir jetzt einen Kredit aufnehmen wollen, fürs Business oder privat, wenn wir irgendwas vorhaben, wenn es um irgendwas Geldtechnisches geht, können wir zu dieser Person hingehen und mit der reden. Und das hat dazu geführt auch, dass wir, diese Beziehung nimmt man auch mit. Ein anderer Berater von uns, von unserem Businesskonto, hat Banken gewechselt, jetzt zu einer besseren Bank und hat uns einfach als Kunden mitgenommen. Jetzt sind wir bei ihm, er ist in einer höheren Position, er hat mehr Kompetenzen, er kann mehr für uns machen. Und es gerade bei Thema Geld ist es gut, wenn man für all die Sachen einen Ansprechpartner hat, nicht zur Beratung, sondern einfach zur Umsetzung. Wenn wir jetzt ein Immobilienprojekt umsetzen wollten, dann können wir zu der Abteilungsdirektorin von der Commerzbank gehen und sagen, hey, wir haben dieses Immobilienvorhaben, das wollen wir machen, du kennst uns, was sagst du dazu? Und dann sagt sie, ja, passt, die Kredite können wir freigeben, machen wir. Und auch wenn das mit 20 vielleicht noch gar nicht auf der Agenda steht, ich garantiere dir, dass du mit spätestens 45 irgendwann mal sagst, ich hätte schon Lust auf irgendeine größere Investition, wo ich die Hilfe von der Bank benötige. Und dann ist es geil, wenn du seit 25 Jahren eine Beziehung aufgebaut hast mit einer Person aus der Filiale oder mit vielleicht auch dem Nachfolger von der Person aus der Filiale, weil das ermöglicht dir, Konditionen und Angebote zu kriegen, die ein normaler Mensch nicht kriegen würde, weil er diese persönliche Beziehung nicht hat.
Okay. Ja, auf jeden Fall sinnvoll. Zumindest einen guten Draht zu einer Hausbank, am besten irgendwie zwei oder sowas haben. Das geht dann meistens automatisch übers Business, wenn man da noch ein bisschen was macht. Genau. Oh, mir fällt leider nicht mehr der Punkt ein. Wenn er mir später nochmal einfällt, dann schreibe ich ihn auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es wichtig wäre. Ich würde ansonsten nur noch sagen, es ist wichtig, sich einmal am Anfang gute Gedanken darüber zu machen. Und weil je mehr Kopf man da reinsteckt am Anfang und es dann auch möglichst nachvollziehbar auch in den nächsten Jahren macht, dass man, wenn man mal was ändern möchte, auch schnell alles ändern kann. Also am besten irgendwie einen Ordner mit ein paar Excel-Dateien und den verschiedenen Berechnungsgrundlagen und so erstellen. Genau, und dann geht das Ganze aber recht fix zu Ende und dann braucht man sich im Alltag auch keine Gedanken mehr darüber machen. Und dann kann man jahrelang einfach die Magie passieren lassen.
Hammer. Top. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sind wir schon am Ende?
Oder willst du noch auf Business?
Es gibt noch zwei Punkte.
Okay. So. Es gibt noch zwei Punkte.
Wir sind noch nicht am Ende. Das Ganze gibt es natürlich noch fürs Business. Und das könnte man jetzt nochmal eine zweite Folge draus machen, aber wir haben das Ganze schon mal in zwei Folgen gemacht. Deswegen, wir fassen es jetzt einfach nochmal zusammen. Im Business ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Bloß, also auch das gleiche Prinzip. Du hast halt nicht ein einziges Konto, sondern du hast verschiedene Konten für verschiedene Zwecke. Und genau, man überlegt sich halt einfach, was ergibt da viel Sinn. Auch im Business spielt auch so die psychologische Komponente eine Rolle. Wenn du dann, besonders wenn du ein Cashflow-intensives Business hast, wo viel Geld irgendwie durchfließt, aber davon ist gar nicht so viel Gewinn, dann kann der Schein manchmal trügen. Dann hast du vielleicht 100.000 Euro auf deinem Konto, aber eigentlich sind davon nur 50.000 Euro Gewinn. Und dann muss man insbesondere aufpassen, dass man nicht das Geld irgendwie aus Versehen falsch ausgibt. Genau, deswegen haben wir da folgende Konten. Einmal das Geldeingangskonto, auch bei der Hausbank, aus dem Grund, weshalb Florian das eben erzählt hat. Von da geht es auf mittlerweile ausschließlich andere Hausbanken. Wir haben keine Online-Banken mehr, weil da haben wir eine schlechte Erfahrung gemacht mit der Pentabank. Und zwar, die fusionieren jetzt mit Quanto. Und das neue Kontomodell oder das neue Preismodell bei Quanto und die Leistungen, die da drin sind, das ist alles ein bisschen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Außerdem, wer weiß, mit wem die dann bald wieder fusionieren. Da muss man wieder alle Sachen neu einrichten und so weiter, neue IBAN und so. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, da doch eher zu einer konservativen Bank zu gehen, weil da kann man immerhin sich darauf verlassen, dass die IBAN die nächsten 10, 20, 30 Jahre die gleiche bleiben wird. Genau, deswegen, wir sind da mittlerweile Commerzbank und Sparkasse Kunden. Wir haben einmal den Eingang bei der Commerzbank, die Gewinnrücklage, das sind bei uns einfach ein pauschaler Betrag von 13% von allen Geldeingängen. Das ist jetzt nicht der tatsächliche Deckungsbeitrag unseres Unternehmens oder die Gewinnmarge, sondern das ist ein Näherungsbetrag, der nochmal ein bisschen konservativ runtergerechnet wurde, damit es einfach immer passt. Und damit bauen wir sozusagen eine Gewinnrücklage auf, dass wir von allen Eingängen erstmal den Gewinn abschöpfen und oder zumindest einen Teil von dem Gewinn abschöpfen und den aufbauen, und der wird dann auch nicht fürs Tagesgeschäft benutzt. Genau, dann haben wir ein operatives Konto und dann noch so ein paar Unterrücklagekonten, einmal für Körperschafts- und Gewerbesteuer und dann einmal für Umsatzsteuerrücklagen. Das wird bei uns im Business getrennt behandelt. Ja, also würde ich sagen, ein bisschen simpler. Man kann auch noch ein Risikokonto anknüpfen, wenn man das möchte.
Hatten wir mal, haben wir wieder weggemacht.
Haben wir wieder weggemacht, weil irgendwie war das nie so. Man brauchte das Geld entweder und hat es nicht zurücklegen können, oder die Rücklagen waren einfach dann auch ein bisschen Lappalien. Und dann kann man es auch gleich irgendwie lassen. Ich glaube, wir hatten da irgendwie mal 2.000 Euro im Monat oder sowas zurückgelegt. Und dann, aber wenn mal was passiert im Business und man Geld braucht, dann reichen meistens keine 2.000 Euro. Sondern dann schaut man halt anders, wie es funktioniert. Aber eigentlich kein Grund. Also je nach Geschäftsmodell kann es sich sehr lohnen, noch ein Risikorücklagenkonto aufzubauen. Bei uns passt das da nicht so gut rein. Genau, das soweit zum Business. Ich denke auch recht straightforward. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Also ich finde es sowohl im Privaten, da ist es, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns extrem wichtig, aber auch im Business, wenn man ein profitables Unternehmen aufbauen möchte und nicht die Erfahrung sammeln möchte, dass man irgendwie in seinen, ich glaube, viele kennen das, dass sie in den BWAs, die sie von ihren Steuerberatern bekommen, tolle Zahlen sehen und dann gucken sie auf ihr Bankkonto und da steht dann nicht mehr so viel. Und sie fragen sich, wo ist eigentlich meine ganze Kohle hin? Und ein Milliardär, mit dem ich mal geredet habe, der selber Firmen aufkauft oder aufgekauft hat, beziehungsweise überlegt hat, welche aufzukaufen, meinte zu mir, er kann die gesamte Gesundheit einer Firma alleine an den Bankstatements ablesen. Also alleine daran, wie die Kontoauszüge aussehen, kann er den Gesundheitsgrad einer Firma beurteilen. Und ich finde, da ist durchaus etwas dran, weil letztendlich geht es ja immer nur um Transaktionen. Was kauft die Firma, was nimmt sie ein und was ist der Überschuss daraus? Und vor allem, was sind das auch für Investitionen, die sie tätigt? Sind das langfristige Investitionen und wertaufbauende Investitionen, die zu Eigenkapital führen? Oder sind das halt irgendwelche Rettungsschirme oder whatever? Naja, auf jeden Fall, daran kann man viel erkennen. Und ich glaube, das ist eine Lehre, sein Bankkonto vor allem zu optimieren und nicht das, was man auf dem Papier verdient, weil das bringt niemandem was. Also es bringt dir selber nichts und letztendlich, ehrlich gesagt, bringt es auch nichts der Person, die deine Firma später aufkaufen möchte, weil die guckt sich auch dein Bankkonto an. Und der Milliardär hatte gesagt, wenn er danach gefragt hat, waren oftmals die Unternehmer, von denen er die Firma aufkaufen wollte, so ein bisschen zögerlich oder haben sie ihm sogar das komplett verwehrt oder haben ihm nur die halbe Wahrheit geschickt und nicht alle Bankkonten und so, weil die irgendwas zu verstecken hatten. Und das ist halt das Ding, der Cashflow deines Unternehmens ist im Grunde genommen auch die Wahrheit und ist halt vielleicht auch nicht immer ganz gnädig mit einem, aber wenn die Cashflow-Situation nicht passt, dann ist da vielleicht ein tiefsitzendes Problem bei deinem Business, was behoben werden muss. Und sowas kann man vor allem aufdecken, wenn man ein sauberes Kontenmodell hat und wenn man merkt, irgendwie auf der Gewinnrücklage, da passiert ja gar nichts oder dass das Operative nicht so richtig hinhaut, dass man den Gewinn wieder abschöpfen muss, weil man sonst in Zahlungsschwierigkeiten kommt und am Ende bleibt nirgendwo was hängen. Ja, es muss halt einfach Überschuss vorhanden sein, im Idealfall Überfluss. Ja, schöner freudscher Versprecher. So viel dazu. Und das allerletzte, wie sieht es heute aus? Wie haben wir uns verändert, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben, vor anderthalb Jahren? Oder vor zwei Jahren?
Ich habe meine Kontostruktur nicht mit all meinen Gehaltserhöhungen angepasst. Das heißt, ich habe teilweise Gehaltserhöhungen bekommen und habe aber nicht die Menge an Geld, die in die verschiedenen Konten fließt, angepasst. Das heißt, ich habe einfach ein Konto, wo einfach mehr Geld drauf ist, weil ich ein paar Upgrades in der Zukunft mir vorstelle. Ich möchte nächstes Jahr nach Hamburg in eine schöne Wohnung ziehen, zwischenzeitlich noch nach Berlin. Das sind alles so Sachen, wo neue große Fixkosten auf mich zukommen. Die möchte ich jetzt nicht verballern für irgendwas anderes, sondern möchte in meiner Psychologie gar nicht erst mit diesem Geld schon regelmäßig arbeiten, sondern möchte mir das noch so ein bisschen vorenthalten. Der Effekt ist, ich habe halt einfach noch mehr viel Geld auf dem Konto, als ich es
auf deinem Eingangskonto.
Auf meinem Eingangskonto, da ist das. Und
benutze das für irgendwas?
Wenn mal so für Sachen, die mich weiterbringen, ja. Also wenn ich mal extra, wenn als Bitcoin auf 16.000 Euro gefallen ist, habe ich Geld in Bitcoin nochmal gesteckt, weil ich mir dachte, Alter, was für ein Freudenfest. Ne? Und also für solche Situationen ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Business-Idee haben oder so, das ist so, okay, davon kann ich die finanzieren. Ich mache damit nichts Lifestyle-mäßiges, sondern nur für so einmal Ausgaben, die einen Gewinn für meine Zukunft haben. Mhm. Wenn ich eine Reise mache zu VCon oder so, die haben wir jetzt von der Firma bezahlt, aber hätten wir die nicht von der Firma bezahlt, hätte ich sie vielleicht davon bezahlt. Wenn das sind solche Sachen, aber es sind alles Sachen, die meinen eigentlichen täglichen Lifestyle nicht upgraden und ich es deswegen auch nicht vermissen werde, wenn es
Hast du überlegt, dafür noch ein extra Konto zu machen, weil es ist ja jetzt so ein bisschen vermischt mit deinem Geldeingangskonto und das sollte ja eigentlich konstant auch immer nur bei so einem Minimalbetrag sein.
Ich habe es nicht überlegt, weil das ja kein langfristiger Zustand ist.
Mhm. Naja, man könnte sich überlegen, sich so ein sonstiges Konto zu machen und da wird mit Sicherheit auch in der Zukunft dann wieder mal so ein paar Euro drauf sein.
Der Betrag wird ungefähr auch zu den Fixkosten hinzuaddiert. Dann in ein paar Monaten drum. Kann man machen, ist vollkommen legitim, habe ich nicht gemacht, weil dann danach würde es nicht mehr befeuert werden.
Ja.
Aber könnte man machen oder zumindest das als Space benutzen. Das wäre es vielleicht gewesen.
Ja, ich persönlich sehe es immer so, ich will alles so genau einem einzigen Zweck nur zugeordnet haben wie möglich, weil dann weiß ich auch immer ganz genau, was passiert.
Ich muss nur dazu sagen, ich hatte bis vor einem Monat noch nicht mal eine Karte von meinem Geldeingangskonto.
Mhm.
Also ich konnte es gar nicht spenden. Das heißt, ich konnte es nur ausgeben, indem ich es irgendwohin überweise. Und also wenn ich Bitcoin gekauft habe, habe ich es halt überwiesen und dann damit Bitcoin gekauft auf eine andere Kreditkarte.
Ja.
Das heißt, es war eigentlich so ein unantastbares Konto. Jetzt, wo ich die Karte habe, könnte ich es überlegen, dass
jetzt, wo du sagst, Karte, das ist gut, dass du es sagst. Und zwar, ich hatte ja vorhin noch meine Zusatztipps und das ist einer davon. Es ergibt zwar Sinn, privaten paar Kreditkarten zu haben, aus verschiedenen Gründen, aber grundsätzlich sich einfach anzugewöhnen, nie etwas zu kaufen, was man sich jetzt nicht so leisten kann oder möchte. Und zwar nichts auf Raten zu kaufen, selbst wenn da mittlerweile überall bei Klarna, PayPal und so weiter steht, 0% Finanzierung, zahl das hier, was auch immer man sich da kaufen will, ein Fahrrad oder so, für 1.000 Euro, zahlt es doch einfach in 5 Raten, 200 Euro. Oder auch bei N26 kriegt man immer eine Push-Benachrichtigung mittlerweile
Scam.
In der App. Für nur 5 Euro kannst du dir jetzt diese Ausgabe in 10 Raten aufteilen und sowas. Davon einfach kategorisch die Finger zu lassen und sich auch von Freunden nicht zu leihen, wenn es nicht, ne, wenn man sonst nicht auf der Straße landet. Und vor allem, wenn es um Konsumausgaben geht. Ne? Also da darf man meiner Meinung nach, also ich persönlich habe da mit mir den Deal, ich kaufe nichts auf Raten und nichts auf, ich nehme nirgendwo die Schuld bei irgendwem auf für irgendein Konsumobjekt. Also das geht für mich persönlich gar nicht. Also auch nicht auf eine Immobilie auch nicht auf dem Auto oder sowas. Ne, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Haus immer nur Cash auf einmal bezahlen würde, aber ich möchte auch nicht die Rate aus meinem Gehalt bezahlen. Das muss dann ein anderer Mechanismus dahinter sein. Genau. Also das einfach als ein Prinzip, was ich mit mir verhandelt habe, grundsätzlich nichts kaufen, also nichts auf Raten kaufen oder nichts auf Kredit kaufen. Ja.
Du fügst dir Fixkosten von einem Einmalkauf hinzu. Wie dumm ist das?
Ja.
Du machst einen Einmalkauf und es wird aber...
Ja, Fixkosten, aber auch Verpflichtungen. Also du nimmst dir was von deiner Zukunft weg.
Ja, das ist, finde ich.
Du hast weniger Spielraum. Du nimmst dir die Freiheit deiner Zukunft.
Das ist dramatisch. Das ist der schnellste Weg zum Ruin. Und
dann hat man keine Flexibilität.
Ja.
Genau. Also die... Ja, voll. Ja.
Passt. Okay. Geil. Geiler Punkt.
Mhm. Ansonsten bei mir hat sich eigentlich nichts, also ich habe mein Kontenmodell auch seit knapp 3 Jahren jetzt, glaube ich. Und bei mir hat sich fast gar nichts geändert. Ich habe mit jeder Gehaltserhöhung immer ganz brav jeden absoluten Betrag den Prozentzahlen angepasst. Ich habe hier und da mit den Prozentzahlen ein bisschen rumgespielt, das stimmt schon. Aber prinzipiell hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Und ich kann wirklich auch nur sagen, es ist genial. Also ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Ich werde es genauso weitermachen. Ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist ein bisschen Aufwand, aber die tollsten Dinge im Leben, die stehen halt einfach hinter ein bisschen Arbeit oder Disziplin.
Ja, und also, dann ist aber die Freiheit dahinter. Das ist
ja
eine Disziplinwand, wo du, wenn du durch das Tor gehst, du im Land der Freiheit auf einmal schwebst.
Ein Wochenende hinsetzen und Gedanken machen für ein finanziell freies Leben. Also wer will das nicht? Das ist echt so.
Eine Sache hat sich bei mir auch noch geändert, die ich kurz erwähnen möchte. Ich habe keine ETFs mehr. Also mein Investmentbetrag geht nicht mehr in meine ETFs, sondern geht jetzt auch in Bitcoin. Also wer wissen will, warum, Folge 97 erklärt's. Ja, das
hervorragend. War's. Also viel Spaß beim Aufsetzen, viel Spaß beim Überlegen.
Schickt das jemandem, der vielleicht daran interessiert sein könnte. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das trifft auf jeden zu.
Das macht wirklich, es kostet nichts oder also minimal, ein paar Bankgebühren vielleicht. Es ist super accessible für jeden. Und
vielleicht sogar insbesondere, wenn du Kinder hast.
Ja.
Dann hast du nämlich auf einmal noch mehr Ausgaben. Also, das muss ich fürs Kind zahlen, das muss ich fürs Kind zahlen. Ich weiß nicht genau, welche Konten ich dann extra machen würde, weil ich noch keine Kinder habe. Aber dass eine Kontostruktur da richtig sinnvoll ist, finde ich ganz, ganz klar.
Ja. Also, wenn ihr jemanden kennt, die gerne mehr Geld verdienen möchten, schick ihnen gerne auch das Kontomodell, weil das ist eigentlich wie mehr Geld verdienen.
Vielleicht so.
Man hat mehr Spielraum und ist flexibler. Ja, okay.
Top, genug. Also,
viel Spaß.
Dankeschön. Bis zum nächsten
Mal. Ciao, ciao.